Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Heute gibt es eine neue Folge mit dem Mann, der nicht nur Unternehmer, Autor und Starkoch ist, sondern auch schon den Titel Auslandsösterreicher des Jahres oder Fernsehkoch des Jahres tragen durfte. Und dabei geht es in diesem Podcast, lieber Johann, nicht um deine Lebensgeschichte, sondern die deiner Gäste. Und das Ganze ja garniert mit ganz viel Lebenslust und der Freude an wahrem Genuss.
Danke, Sabrina. Das ist ja genau das, was mich ausmacht. Die Lebenslust, aber nicht nur die Freude am Genuss, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu haben, wie gut es uns geht und was für wunderbare Geschichten das Leben schreibt. Und wer könnte besser solche Storys erzählen als eine Frau, die es mit einer Kunstfigur im pinken Jogginganzug auf die Bühne geschafft hat, gemeinsam mit Markus Lanz Wetten, das moderiert hat, sechsfach ausgezeichnet wurde mit Comedypreisen und die sich nun als Moderatorin im TV gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzt. Sabrina, erzähl uns doch mal kurz, was wir noch alles wissen müssen über meinen heutigen Gast. Es ist nämlich Ilka Bessin.
Sehr gerne. Ilka Bessin kam 1971 in Luckenwalde in Brandenburg auf die Welt. Den Start ins Berufsleben begann sie mit einer Ausbildung zur Köchin. Später arbeitete sie als Kellnerin, Hotelfachfrau und Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff. Zurück in Berlin war sie 4 Jahre nach dem Schiff arbeitslos und entwickelte Anfang der 2000er Jahre die Bühnenfigur Cindy aus Marzahn. Mit pinkem Jogginganzug, einem glitzernden Diadem und als übergewichtige Langzeitarbeitslose stand ihre Kunstfigur als gescheiterter Gegenentwurf zu zarten Prinzessinnengestalten in Märchen. Schnell wurde sie eine der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Auftritte bei Wetten, das, in der Schillerstraße und natürlich auch bei Tourneen auf diversen Bühnen im deutschsprachigen Raum machten sie zu einer der populärsten Comedians. Fernseh- und Comedypreise folgten, bis sie 2016 die Kunstfigur aufgab und neu durchstartete, und zwar als sie selbst. 2019 ging sie mit ihrem Soloprogramm Abgeschminkt und trotzdem lustig erstmals unter ihrem realen Namen Ilka Bessin auf Tour und zeigte allen, dass sie auch ohne pinken Jogginganzug die Menschen zum Lachen bringen kann. Ihr neues Bühnenprogramm heißt Blöde Fragen, Blöde Antworten und damit meldet sich Ilka Bessin zurück auf den Bühnen und bringt die Menschen weiterhin zum Lachen.
Ja, liebe Ilka, ich bin so happy, wirklich jetzt. Ich bin so glücklich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich muss dir sagen, was mir überhaupt nicht klar war oder ist bis heute, ja, wenn man dich so im Fernsehen sieht und weiß, sechsfache Comedy-Preisträgerin und alles Mögliche, die großen Erfolge. Und die Basis, eigentlich das, was du gelernt hast, ist das Gleiche wie ich, nämlich Koch.
Man muss aus der Gastronomie kommen, um im Comedy-Bereich arbeiten zu können.
Ist das so?
Ja.
Dann habe ich hier noch eine zweite Karriere vor mir.
Weil die Lebensgeschichten, die man so am Tisch mit den Gästen erlebt, ist, glaube ich, das Beste, was dir für die Comedy vorbereitet werden kann. Also die Geschichten, die man da erlebt, die braucht man nur auf der Bühne erzählen. Ich glaube, da kann jeder mit erzählen. Ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier sein darf. Der Genuss-Podcast, ich habe gedacht, wow, es wird für mich gekocht. Und jetzt sitzen wir in einem Raum auf 2 Sesseln. Und hier ist nichts.
Ja, du wirst,
hier ist keine
du Küche. Du wirst noch etwas bekommen. Ob das was mit Genuss zu tun hat, warten wir mal ab auf jeden Fall. Es ist in der Tat so, dass in der Pause ich etwas persönlich, wirklich persönlich vorbereitet habe für alle meine Gäste. Es ist etwas Süßes und ich werde es dann natürlich zu gegebenem Anlass auch holen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Erstmal natürlich meine Frage. Ja, du bist ja aufgewachsen im Land Brandenburg. Wie darf ich mir das vorstellen, deine Kindheit?
Ich bin in Luckenwalde aufgewachsen, das ist so eine Kreisstadt, so eine kleinere Kreisstadt, naja, klein ist jetzt nicht, im Landkreis Teltow-Fleming. Mhm. Typischer Osten halt, typisches Ostkind bin ich und so bin ich groß geworden auch. Also sehr liebevoll, aber auch mit einer sehr, ja, wie es halt damals zu der Zeit war, eine, also mein Vater, meine Eltern waren schon sehr streng, aber auch liebevoll und diese Kombination hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, was ich jetzt bin und wer ich jetzt bin und so bin ich aufgewachsen, immer ein bisschen auch gehänselt in der Schule.
Warum?
Weil man ja, naja, wenn man schon nicht der Norm entspricht, auch als Kind, denn ich hatte nur noch auch, ich war eh immer kräftig, dann hatte ich auch noch eine Brille, wo eine Seite mit so einem Pflaster zugeklebt ist. Da bist du jetzt nicht der hellste Sonnenschein auf dem Schulhof. Also da war dann schon immer, war es schon immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem war das, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass man sich so ein Rückgrat angeeignet hat. Mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, jeder mal ein Rückgrat kaufen, wenn man wirklich mal irgendwie so geheult hat oder so. Und das hat einem, glaube ich, zu einer gewissen Stärke auch geholfen, was ich ganz gut finde.
Also kann man sagen, dass du schon immer so ein bisschen besonders warst, wenn ich das mal unter Anführungszeichen sage.
Besonders, das ist aber auch schön.
Unterstreichen darf. So, aber jetzt mal, ich meine, bei mir war es so, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und habe natürlich dann Respekt von den Lebensmitteln gehabt, meiner Mutter beim Kochen geholfen und habe dann Koch gelernt. Das war Alternative zu Gärtner, Koch. Bei dir, was hat den Anlass gegeben, nachdem du auf dem Schulhof gehänselt wurdest, dann plötzlich zu sagen, jetzt lerne ich Koch, weil da habe ich meine Ruhe, oder wie?
Meine Alternative war, ich wollte zum Zirkus. Ich wollte aber nicht zum Zirkus wie alle anderen in der Branche, die dann sagen, oh, ich wollte Clown werden. Ich wollte immer zum Zirkus, weil ich das toll fand, wie die in diesem Wohnwagen umhergereist sind. Das fand ich großartig.
Wirklich?
Und deswegen wollte ich da immer mitfahren und fand immer, wenn der Zirkus bei uns in der Stadt war, bin ich immer hin und fand es immer toll, wenn wir uns mit den Kindern angefreundet haben, dann konnten wir da mal reingucken und so. Das fand ich halt super. Ich wollte nicht da irgendwie Clown oder lustig. Ich mag überhaupt keine Clowns. Ich finde es auch nicht witzig, wenn einer mit einer Wasserpistole da steht und dir ins Gesicht spritzt und sagt, ah, das ist gar nicht mein. Und ich bin zur Berufsberatung gegangen, das war damals Pflicht, du musstest von der Schule aus hin. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne zum dann haben die zu mir gesagt, ja, sie können in der Küche arbeiten, die arbeiten auch kreativ. Und dann war das irgendwie, es gab auch nichts anderes. Und ich habe mal eine Zeit lang noch überlegt, Korbmacher, fand ich auch noch schön. Aber ja, da hat meine Mutter gesagt, das hat irgendwie keine Zukunft. Dann sitzt du da und flechtest so Körbe und so. Das fand ich auch.
Vor allem in der heutigen Zeit, das ist ja sehr wirtschaftlich erfolgreich. Ja,
total. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache eine Kochausbildung. Ich habe aber jetzt auch nicht im Restaurant, sondern ich habe in der Großküche gelernt, im VLB Wetzlar Luckenwalde. Und da gab es dann, haben wir für 3000 Leute Frühstück gemacht, Mittag gemacht und da habe ich gelernt. Ich habe halt nicht so mit einer Prise Salz gearbeitet, sondern der sagte, nimm mal eine Kelle oder einen Eimer. Und dann hast du da halt kellenweises Salz rein und hast an so 750 Liter so Kesseln gearbeitet.
Ja, und hat dir das persönlich Spaß gemacht? Jetzt mal ganz, weil ich meine, die Bandbreite von Kochen ist ja wirklich groß. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, mit Kreativität, was du gerade gesagt hast, das hat ja mit den 750 in der Kessel nicht viel zu tun, oder?
Nee, nicht. Also du hast dann schon, weil es nur auch DDR-Zeiten war, es war ja auch schwierig mit den Produkten. Ne? Also es war ja bei uns nicht so, dass du in den Laden gegangen bist und gesagt hast, ich mache jetzt mal eine Trilogie von Fasan an Tralala und Potpourri. Das gab es ja bei uns gar nicht. Da war wirklich, ich habe zur Prüfung einen Geflügelsalat gemacht und einen Geflügelsalat, haben die denn, kommen Mandarinen rein oder irgendwas? Das wurde denn im Exquisitladen gekauft. Dann kam das in den Safe von meiner Ausbilderin und wurde an dem Prüfungstag kam, die Büchse wurde dann aufgemacht, weil man natürlich Angst hatte, dass es geklaut wird. Deswegen,
nee, also jetzt
ohne
Witz.
Ja, es war schon alles so ein bisschen anders. Und ich fand den Kochberuf spannend, jetzt abgesehen von dem, dass man Essen kocht oder auch gerne isst oder wie, ich fand es einfach spannend, weil wir ein cooles Team waren. Also mein Küchenchef damals, also mein Ausbilder, hat erstmal morgens ein Schnäpschen getrunken, dann war der erstmal klar und konnte gut kochen, aber ich muss dazu sagen.
Was war das denn für ein Laden?
Es war eine Großküche. Ich habe in einer Großküche gelernt und hatte in der Ausbildungszeit, ich hatte die tollste und, glaube ich, lustigste Zeit mit den Kollegen, die dort gearbeitet haben. Und das fand ich halt super.
kochst du denn aufgrund dieser Kochberufserfahrung heute noch? Weil ich stelle mir gerade vor, mit einer Kelle Salz zu Hause wird schwierig, oder?
Man kann mich buchen mit einer Gulaschkanone. Stehe ich denn auf dem Volksfest? Ich koche zu Hause auch mal ganz gerne, aber das Ding ist ja, meine Mutter ist ja natürlich, ne, die ist so, wie Muttis halt sind, die kocht noch gute deutsche Küche, die macht auch mal Pizza oder sie macht auch mal Italien. Aber wenn du zu meiner Mutter kommst, dann rufst du vorher an, dann ist, hallo, ich komme morgen vorbei, was willst du denn essen? Da wissen nicht, wie geht's dir oder so, dann fragt die halt. Und dann sagst du, willst Korolan? Und dann gibt's halt typische altbürgerliche Mutti Korolan. Deswegen koche ich selten eigentlich, weil ich bin da eher so, also wenn ich mal koche, dann schon ausgefallen, aber in der heutigen Zeit, gerade in Berlin, wo du wirklich die Möglichkeiten hast, gut was zu bestellen und auch gut essen zu gehen, ist immer ein bisschen schwierig.
Also muss ich wirklich sagen, wir müssen mal zusammen kochen, weil ich finde, es wird unvorstellbar, zwei Köche. Ich meine, wir haben uns ja mal auf der Strombo getroffen, kommen wir später dazu. Aber zunächst mal, lass uns bleiben. Also du warst dann in Luckenwalde zu Hause, dort hast du in dieser Küche gearbeitet. War es dir bewusst beim Kochen und auch darüber hinaus, dass man schon eine begrenzte Freiheit hatte damals, wo du aufgewachsen bist?
Ich glaube, dass ich das bei mir so anders gesehen habe. Natürlich wusste man, dass man, du konntest nicht laut deiner, also du konntest begrenzt laut deiner Meinung sagen, dass sie auch gefallen hat. Das war schon schwierig, aber ich habe es von einer anderen Seite gesehen. Ne? Ich wollte bis zur 5., 6. Klasse wollte ich Oberstufenlehrerin für Staatsbaukunde und Geschichte werden. Also nee, bis zur 7., 8. Dann hat sich das ganze Ding gedreht. Und dann wollte ich ich wollte im Lehrberuf arbeiten. Ich wollte beim Zirkus, da wollte ich mitfahren und so. Es war so, ich hatte nicht dieses politische Ding wie andere, sondern ich sage mal dazu, ich fand es schön, zur Schule zu gehen. Ich fand es schön, dass wir im Hort betreut wohnen. Ich bin, glaube ich, da ganz anders als Kind, später als Jugendlicher war das ein bisschen anders, rangegangen an die Sache. Ich habe da nicht dieses politische, mein Vater war in einer Partei. Natürlich war mein Vater in einer Partei, weil der ist LKW gefahren, der ist ins kapitalistische Ausland gefahren. Der musste in die Partei gehen, sonst hätte er diesen Beruf gar nicht machen können. Deswegen sind wir auch so erzogen worden. Ne? Also natürlich standen wir am 1. Mai mit unseren Plakaten und haben dann gesagt, sind draußen irgendwie mitmarschiert und so. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit.
Ja, dann ist das passiert, was natürlich der große Traum aller Bürger wahrscheinlich war. Die Mauer ist gefallen. Wo warst du denn an dem Tag?
Ist auch immer lustig. Ich stand in der Küche, habe abgewaschen. Meine Mutter saß.
Die Küche ist heute der rote Faden.
Meine Mutter saß im Wohnzimmer, hat Fernsehen geguckt und die sagte dann irgendwie, die Mauer ist gefallen. Ich so, und habe einfach weitergemacht, weil ich gar nicht so, dachte auch ehrlich gesagt, ja. Also, klar. Und habe einfach meinen Abwaschen mit ins Wohnzimmer und dann hat man das gesehen. Also ich habe zum Beispiel am 18. November Geburtstag und bin dann einfach, als die Mauer fand, ich glaube, ich bin eine Woche oder zwei Wochen später erst Berlin und bin dann an die Gedächtniskirche und habe mich da hingesetzt und habe mir da alles angeguckt. Das war so nicht komisch. Für mich war, ich bin dann dahin, habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt hier der Westen. Dann habe ich noch einen aus Luckenwalde getroffen. Das war jetzt lustig, an der Gedächtniskirche. Dann habe ich so gedacht, okay, dann fährst du jetzt wieder nach Hause.
Ja, also war das nicht so für dich so jetzt plötzlich die große, weite Welt, die Freiheit, weil du das als Kind gar nicht so eingesperrt empfunden hast, oder?
Wir hatten Garten zum Beispiel, den haben wir immer noch. Und ich habe das Eingesperrtsein als Kind anders erlebt, weil meine Eltern zum Beispiel, wir sind an die Ostsee gefahren. Wir sind im Trabi 28 Stunden an die Ostsee gefahren.
Wie lange?
Du hast ja mit dem Trabi ein bisschen länger gebraucht. Dann sind wir, ich glaube, wir waren 8 Stunden unterwegs mit Pausen und dann noch eine befreundete Familie mit dabei. Und für uns war, als Kind war für mich Freiheit an die Ostsee fahren, denn meine Mutter hat mit 6 Jahren, hat die mich zum Schwimmtrainer gebracht, hat gesagt, die muss schwimmen lernen, damit die alleine da am Meer rumrennen kann. Und so war das auch. Ich durfte dann alleine ans Meer runtergehen, dann konnte ich da irgendwie, meine Eltern kamen danach, dann haben wir den ganzen Tag am Meer, haben da gespielt, gemacht, getan. Das war für mich Freiheit. Weil du als Kind gar nicht so weit gedacht hast, jetzt in Westen oder nach Wien oder nach, so hast du ja nicht gedacht, für dich, für mich war es zum Beispiel, wollte einen Beruf lernen, wollte in dem Beruf arbeiten, so wie meine Eltern mir das vorher erlebt haben.
Also ich habe auch das Gefühl, ich habe ja mal mit Kim Fischer mal so eine Sendung gemacht, Lafers leckerer Osten. Wir haben dann die Ostregion bereist. Und
mit Kim Fischer, die ein Wessi ist? Das finde ich auch lustig, dass ihr beiden,
hör auf,
ihr beiden Wessis, keine Ahnung, vom Osten.
Nee, pass auf. Nein, wir haben da so einen Film gemacht, oder mehrere. Und was ich feststellen musste, wirklich, ich sag mal, die Leute waren gar nicht so unglücklich oder unzufrieden. Ich glaube, das wird eher denen eingeredet, weil ich habe das Gefühl, viele waren in ihrer Welt happy. Also die waren zufrieden mit dem, was sie hatten.
Na, du hattest deinen Job. Also das, was viele ja nicht verstehen. Natürlich ist das eine das politische Thema, das andere ist aber, du hast deinen Job gehabt, du bist arbeiten gegangen, du hast deine 2-3 Wochen Urlaub im Jahr gehabt. Damit waren die Leute zufrieden. Und dann kam die Wende und alles wurde anders. Firmen wurden zugemacht, die Leute standen plötzlich vor dem Aus. Die wussten nicht mehr, wo sie hin. Von meinem Vater, der ist LKW gefahren, über Jahre lang. Da wurde die Firma zugemacht von heute auf morgen. Und dann stand er da und hatte keine Arbeit. Da hat er umgeschult zum Taxifahren, ja. Ist der Taxi gefahren.
Und dass das für ihn auch nicht dann nur positiv war, muss man auch sagen. Ich meine, er hatte seinen Job und dann kam der große Westen und trotzdem hatte der Nachteile und war nicht sofort etabliert im Westen, oder?
Na, wir haben das immer, glaube ich, so gesehen aus, ich sag's jetzt, darf man das bei Herrn Lafer sagen, aus Scheiße Bonbons machen. Ist einfach so. Wenn du, meine Eltern waren nie arbeitslos, meine Eltern waren nie zu Hause, die haben nie irgendwie so, im Gegensatz zu mir, ich war 3 Jahre zu Hause, die haben immer gesagt, mach was aus dem. Also die haben auch natürlich, als die Firmen zugemacht wurden, haben die sich dann trotzdem eine Arbeit gesucht und haben dann trotzdem was anderes gemacht. Und das war für mich immer dieses Vorbildding, auch wo, wenn Leute mich fragen, hast du Vorbilder? Dann sage ich immer meine Eltern.
Ja,
weil toll. Die immer aus allem, was die auch nicht hatten, das Positive gesehen haben. Wenn du keine Bananen hast, dann kannst du dich nicht darüber aufregen, dass du keine Bananen
klar,
hast.
Klar.
Dann bist du halt mit Äpfeln zufrieden. Deswegen.
Toll. Aber du selber, das färbt ja ein bisschen so auf dich ab, wenn ich dann so ein bisschen nach vorne denke. Du bist dann weggegangen und bist dann auf ein Schiff als Animateurin, richtig?
Ich habe ja erstmal im Pflaumenbaum gearbeitet, das ist Erlebnisgastronomie. Das war in Potsdam und Berlin.
Wie ist der Laden?
Pflaumenbaum.
Pflaumenbaum. Genau. Was ist das denn für ein Laden?
Das ist so Erlebnisgastronomie. Da war dann immer um 11 ging einer mit Konfetti rum, um 10 wurde ein bestimmtes Lied, um 12 wurde, um 0 wurde New York gespielt. Das war immer so eine Süße, gab es verschiedene Läden, kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr. Gab es Kartoffelhaus, Pflaumenbaum, Puparsch, so hießen die.
Ja.
Und das habe ich gemacht. Weil ich dort gekellnert habe, weil ja eigentlich Gastronomie war ja immer mein Traumberuf. Ich mochte das immer, wenn Leute schlecht gelaunt ins Restaurant kamen und wenn man die bedient hat und danach sind die wieder rausgegangen und haben gesagt, ich hatte einen schönen Abend. Alleine durch das tolle Essen, durch den Service und dann gehen die raus und ich finde, Essen hat sowas mit, wie gesagt, mit Genuss zu tun, ganz klar. Aber nicht falsch verstehen, es macht einen auch glücklich. Ne?
Ja,
das darf
ja.
man nicht vergessen. Also haben wir heutzutage
ja, das
aber vergessen.
Ist ja heute das, es ist ja heute leider so, dass in dieser Branche ganz, ganz wenige Leute noch arbeiten wollen. Es herrscht ja ein irrsinniger Mangel an Mitarbeitern. Und das, was du erzählst, ist doch so schön eigentlich. Man kann heute wirklich, man verspürt die Reaktion unmittelbar. Wenn man gerade im Restaurant als Kellner arbeitet, kann man doch die Gäste, wenn man sehr motiviert ist, doch schnell glücklich machen, oder?
Aber auch, ich finde, Gastronomie ist ein harter Job, ganz klar, muss man auch dazu sagen. Aber du hast die Fähigkeiten, so tolle Sachen zu erleben. Was ich halt auch toll fand, ne? Du kannst reisen, du kannst an verschiedenen Restaurants arbeiten, als gerade im Gastro, gerade als Koch. Du kannst vieles machen. Heutzutage ist es so, in der Zeit, wo du schnell mal was bestellen kannst oder schnell mal an der Ecke irgendwas essen kannst oder so, wird wenig Wert darauf gelegt, dass man wirklich sich zusammen an den Tisch setzt, mit Freunden, stundenlang zelebriert das Essen. Heutzutage muss alles nur noch schnell gehen. Deswegen haben die Leute keinen Bock mehr, in der Gastro zu arbeiten. Ich fand damals, auch wenn die Pfanne geflogen ist oder wenn ich 3 Tage in der Topfecke war, dieses Abwaschding, wo nur Töpfe gespült, wo ich 3 Tage weg irgendwas Scheiße gebaut habe, musste ich 3 Tage da drin arbeiten und nur Töpfe schrubben, 3 Tage lang. Das hat mich geprägt in dem, dass man weiß, was es heißt zu arbeiten. Also es ist, deswegen, ich kann es jedem nur empfehlen, also Koch oder auch im Gastrobereich zu arbeiten, Hotellerie, ist ein toller Job, wenn man gerne mit Menschen zusammenarbeitet und er prägt dich auch. Ich finde, Gastro hat mich geprägt auch einfach, im positiven Sinne.
Also da habe ich ja noch Perspektiven, jetzt in meinem Alter vielleicht demnächst
noch Spaß am Job zu haben.
Aber lass uns weitermachen zum Thema Spaß. Kommen wir jetzt endgültig wirklich aus
Aber Sie sind doch schon so witzig. Ich finde Sie sehr witzig.
Lass uns reden über Animateurin auf dem Schiff. Was heißt das?
Ich habe damals im Planet Hollywood gearbeitet in Berlin. Und Planet Hollywood war auch damals von Sylvester Stallone und Bruce Willis auch so ein Erlebnisrestaurant, wo der Burger einfach 18 Mark damals gekostet hat. Und da sind die Leute hingestürmt. Das war das Restaurant in Berlin, wo alle so auf amerikanische, da konntest du Milchshakes und so. Und da habe ich gearbeitet. Und irgendwann hieß es, der Laden unter der Hand, der Laden muss zugemacht werden, läuft nicht mehr so gut. Und da hatte ich eine Kollegin.
Vielleicht, weil du da warst.
Bestimmt. Und dann hatte ich eine Kollegin, die war auf der AIDA und hat da gearbeitet und hat zu mir gesagt, du musst auf die AIDA, du musst Animation machen. Du bist so lustig, du kannst Leute unterhalten. Und ich gesagt, okay. Und dann bin ich zu einem Bewerbungsgespräch nach Rostock. Ich weiß es noch, ich habe mir ein Smart gemietet und war auch, glaube ich, 180.000 Stunden nach Rostock, wo du normalerweise nur 2 Stunden brauchst. Unterwegs, bin dahin, habe dann den Chefanimateur getroffen, den Ernie Nöller. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, Vorstellungsgespräch ist ja immer so, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und der hat nur zu mir gesagt, erzähl mir mal einen Witz. Und habe ich ihm, glaube ich, den schlechtesten Witz erzählt. Den fand er super lustig. Und dann haben wir uns so noch ein bisschen unterhalten. Hat er gesagt, ich rufe dich Montag an. Und ich war auf den Donnerstag da. Und habe ich gesagt, das halte ich nicht aus. Können Sie mich nicht morgen anrufen? Ich sage, schafft das mit Montag, sagt das ganze Woche. Da hat er mich nächsten Morgen ungelogen um 7 Uhr morgens angerufen. Und dann hat sie gesagt, du kannst mitkommen aufs Schiff und du wirst Animateurin. Und dann habe ich das gemacht.
Und ist das der Beginn wirklich jetzt deiner wirklich so erfolgreichen Laufbahn als Comedian, dass du, ich sage jetzt mal, damals durch diese Erfahrung auf dem Schiff gesagt hast, daraus kann ich mehr machen. Das ging nicht sofort, du warst dann arbeitslos, aber hattest du damals schon das Gefühl, da geht mehr?
Nee, weil ich habe Shuffleboard gespielt mit älteren Menschen. Also das ist schon so, Schiff, da musst du auch für geboren sein. Ne? 7 Tage die Woche, gute Laune. Boah, weiß ich nicht. Muss man auch mögen. Ich war auf der ersten AIDA und da hatte man noch andere Freiheiten als Animateur, was so Arbeitssachen anbetrifft, aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich dann irgendwann mal auf der Bühne gestanden als Putzfrau. Was ich damals nicht wusste, ist, dass, glaube ich, jeder Comedian oder jede Comedienne in Deutschland, die haben als Putzfrau irgendwo mal angefangen. Das wusste ich nicht. Habe ich auch gemacht auf dem Schiff. Corny Lippen.
Ist das so? Also hat zum Beispiel jetzt der Hoeker oder wer auch immer?
Weiß ich nicht. Die haben bestimmt alle mal irgendwo ein Putzgitter angehabt. Und so geht eigentlich bei den meisten. Also ganz viele haben gesagt, ja, das machen so viele, dass die dann als Putzfrau und so, ich so, weiß ich nicht. Wir haben von der Animation her ein paar Leute zusammen, die dort Animateure waren. Wir haben so ein, wie so ein Theaterstück. Also es war so ein Animationsstück. Dann sind die Köche aufgetreten, haben gesungen und so und dann haben wir so das zusammengestellt. Und dann Corny Littmann war der Verantwortliche für das ganze Show-Ensemble auf dem Schiff. Und der sagte dann zu mir, du machst die Putzfrau, du bist die Moderatorin für den Abend. Und ich so, oh Gott, weiß ich nicht, kann ich nicht. Immer große Schnauze, aber wichtig. Sagt er doch, mach das mal. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, hat zu mir gesagt, Comedy ist immer Mut zur Hässlichkeit. Also Mut zur Hässlichkeit, sich über sich selber lustig zu machen.
Ja.
Nicht den vor dir zu nehmen, sondern erstmal
selber über dich
lachen und dann ist es die beste Grundlage, um in der Branche was zu machen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe dann dort als Putzfrau auf der Bühne gestanden und bin dann ja nach Hause und habe ja dann erstmal an der Gastro weitergearbeitet. Ich habe in einem ganz tollen Restaurant in Berlin gearbeitet, damals im Sachs. Eins der bekanntesten, sind sie alle von bis, haben sie alle dort gefrühstückt, gegessen, diniert und wie auch immer.
Bis 77 habe ich in Berlin angefangen, im Schweizer Hof. Dieses Restaurant Sachs, das habe ich nie gehört.
In der Knesebeckstraße war das. Ja. Und da sind die ganzen Schauspieler. Alle waren dort frühstücken und essen. Und schöner Laden, immer frischen Fisch, immer Dorade Royal gefüllt mit Basmati-Reiskrapfen und so. Das war schon ein sehr, sehr cooler Laden, habe ich gearbeitet. Und irgendwann wurde ich gekündigt und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Und dann war ich erstmal zu Hause. Dann war ich 3 Jahre zu Hause.
Arbeitslos.
Hartz IV bekommen. Und dann auch erstmal überlegt, wo willst du jetzt eigentlich hin? Willst du dein Leben lang Gastro machen? Was willst du? Ich konnte auch nur Gastro. Also was heißt nur? Für mich war das mein Leben. Also ich.
Aber eigentlich müssten wir beide in Berlin ein Restaurant aufmachen. Ich glaube, das wäre jeden Tag voll, ne?
Ich hätte Bock drauf, aber du musst dann auch da sein. Ich mag
ja, klar,
nicht,
das kannst
ich
du nicht,
mag
machen.
Nicht
das
so Leute, die so Läden aufmachen und dann.
Nee, das geht nicht. Das
gehst
geht
du
nicht.
Da hin und dann willst du. Nee, ich finde, man muss dann auch Gastgeber sein. Ich glaube, dass das gut laufen würde mit uns beiden.
Wann war dann der erste Auftritt? Du warst also arbeitslos. Wann war der erste Auftritt als Cindy von Marzahn? Oder wie kam es überhaupt dazu?
Ich habe, als ich zu Hause war, überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich abends Fernsehen, habe so Quatsch-Comedy-Club geguckt und so und habe dann überlegt, weil ich wusste, dass der in Berlin ist und da habe ich gedacht, ich will da kellnern. Ich wollte da gar nicht auf die Bühne, sondern ich habe so gedacht, das ist so Erlebnisgastronomie, das ist super. Und dann könnte ich da hingehen und habe dann da auch angerufen, weil ich da unbedingt im Gastrobereich arbeiten wollte. Ne? Ich wollte gar nicht irgendwie Quatsch Comedy Club jetzt lustig auf die Bühne, gar nicht. Habe da angerufen und hatte einen Thomas am Telefon. Und ich dachte, ich rede mit Thomas Hermanns, weil der ja immer persönlich ans Telefon geht, wenn man da anruft. Aber das war Thomas Schrode. Thomas Schrode macht das Booking für die Talentschmiede im Quatsch Comedy Club. Mhm. Also da können sich Leute bewerben, wenn die der Meinung sind, die sind lustig oder die Familie sagt, dass sie lustig sind. Dann können sie da anrufen und sagen, ich möchte gerne in der Talentschmiede auftreten. Mhm. Und dann habe ich da angerufen, dann ging er ran, Quatsch Comedy Club, Thomas. Und ich so, ja, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ich finde sie, hab den erstmal so 10 Minuten voll gequatscht.
Weil du gedacht hast, Thomas Hermanns.
Und irgendwann sagte der zu mir, ich bin nicht Thomas Hermanns, ich bin Thomas Schrode und ich mache das Booking für die Talentschmiede, hast du nicht mal Lust aufzutreten, du bist so lustig und du redest so viel. Und ich so, okay, was muss man da machen? Und dann sagt er, ja, du musst halt ein 4-Minuten-Stand-up machen, musst dir eine lustige Geschichte überlegen, dann schreibst du mir die, schickst mir eine E-Mail und dann machen wir das. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Ich überlege, was machst du jetzt? Dann habe ich Kurt Krömer im Fernsehen gesehen. Mhm. Kurt Krömer ist ja für mich, wenn nicht der lustigste Mensch, den man kennt, aber auch mit Tiefgang und mit
Köpfchen. Der hat jetzt ja bei RBB hat er auch so eine Sendung. Schick
Römer.
Ich habe jetzt gesehen, gerade da war jetzt unser ehemaliger Gesundheitsminister, der Jens Spahn war ihm.
Da sind sehr, sehr viele, also man muss sich die Sendung angucken, ist eine tolle Sendung, kann ich nur empfehlen, weil da unterschiedliche Leute sind, mit denen er sich unterhält und ich habe den damals im Fernsehen gesehen und der hatte damals eine Nummer, wo er erzählt hat, dass er eine Freundin hat, die hat eine Tochter, die ist so ein bisschen kräftiger, ist so eine Pummelfee. Und ich habe dann überlegt, du musst der Mutter von dieser Tochter, was sozusagen seine Freundin ist, der musst du so ein Gesicht geben. Nur wollte ich aber nicht auf die Bühne gehen und hübsch sein, sondern ich wollte rausgehen, wollte, dass die Leute gleich mit mir, wie wenn man zum Fasching geht, man verkleidet sich und dann wollte ich mich verkleiden und auf die Bühne gehen und das habe ich dann gemacht, ich habe mir so ein bauchfreies Shirt gekauft, Buffalo-Schuhe, ganz schlimm, meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen und so bin ich dann dahin zur Talentschmiede, die Probe war ganz grausam, hat nicht funktioniert, aber als ich mich dann umgezogen hatte und dann auf die Bühne gegangen bin, hat das funktioniert und ich habe dann irgendwann diese Talentschmiede gewonnen.
Wahnsinn.
Und bin mit so einem kleinen Plastik-Oscar, bin ich in der Bahn nach Hause gefahren, der mir noch in der Bahn kaputt gegangen ist. Der steht heute noch bei mir im Büro und ist geklebt mit so Tesafilm.
You never give up. Immer wieder denken an das Gute. Und du hast ja, nachdem du wirklich so lange arbeitslos warst, niemals, sagen wir mal, aufgegeben. Ganz im Gegenteil, du hast dich wirklich bemüht, irgendwie was Besonderes zu finden.
Eigentlich
oder?
Nicht. Und ich sehe das auch anders. Ich finde, du kannst auch mal aufgeben. Du kannst auch mal sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Leben, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Weil ich finde, in den schlimmsten Situationen kommt immer einer, der dir die Hand reicht. Ja. Das ist krass, egal wie tief du unten bist, wie sehr du in deinem Leben schlucken musst. Das ist immer so, dass dann jemand kommt und dir die Hand reicht. Und man muss nur dann in dem Moment merken, dass man die Hand doch nehmen muss. Und dafür sind wir uns manchmal zu schade, weil wir denken, nee, wir kriegen das schon hin, alles alleine.
Ja,
nee, ich finde es nicht schlimm zu sagen, ich nehme jetzt deine Hand und du kannst mir jetzt helfen dabei. Denn dieses niemals aufzugeben. Ich finde es nicht schlimm, dass man mal einen Abend, ey, heul, bis sie die Augen aussehen wie von einer Kaulquappe, machtet. Denn ist was Leckeres, gehört immer auch zum Traurigsein. Und dann musst du was Leckeres essen und nächsten Tag kannst du sicher sein, strahlt die Sonne. Weil wenn du ganz unten bist, kann am nächsten Tag, kann es nicht noch tiefer gehen.
Noch tiefer gehen, genau. Hast du jemals dann, nachdem du ja das gewonnen hast, Und dann, wie ging es dann weiter? Hast du jemals den Plan gehabt, dann mit diesem Gewinn von damals, dieses Cindy von Marzahn, dass das so eine große Welle des Erfolges wird? Hast du das jemals gedacht zu Beginn, nachdem du mit dem Oscar dann nach Hause gefahren bist?
Nee, was bei mir ja der springende Punkt war, wie viele andere in der Branche, ich kam nicht aus der Branche, ich kam aus der Gastronomie, ich hatte keine Ahnung von Verträgen, ich hatte keine Ahnung, dass ich einen Anwalt brauche. Ich habe in erster Linie Thomas Hermanns kennengelernt, ich durfte bei seiner privaten Weihnachtsfeier auftreten und das fand ich ganz toll, weil der dann auch so gesagt hat, guck mal, dann lernst du auch ein paar Leute kennen, dann bin ich mit meinem Zeitungsausschnitt und bin mit meinem Plastik-Oscar zum Arbeitsamt. Ich wollte halt damals nicht mehr in der Gastro dann arbeiten, habe gedacht, okay, wenn du sowas gewonnen hast, dann musst du irgendwie was draus machen. Und habe gedacht, vielleicht kannst du so kleinere Auftritte machen, aber erstmal brauchst du denn so ein, es gab so Einstiegsgeld, man konnte so Einstiegsgeld beantragen, das war eine bestimmte Summe beim Arbeitsamt.
Das ist so wie heute diese Startups.
Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne für ein Jahr, dass man mich vom Arbeitsamt aus in Ruhe lässt, damit ich mir das so aufbauen kann. Dann hat die zu mir gesagt, meine Arbeitsvermittlerin hat gesagt, also so eine Hampelei auf der Bühne finanzieren wir hier nicht. Und dann habe ich gedacht, und da war ich so, da war ich wirklich, wo ich so gedacht habe, was machst du denn jetzt? Also du halt, und ich so, aber ich habe doch hier einen Zeitungsausschnitt und habe doch hier einen Preis gewonnen. Sagt sie, aber es ist nicht. Und dann bin ich zu ihrer Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, ich möchte in dem Bereich, ich habe schon 2, 3 Termine. Und dann hat die mir das bewilligt, diese Vorgesetzte, und hat gesagt, okay. Und dann konnte ich für ein Jahr, konnte ich so Termine, aber dann ging es ja schon los, dann kam ja schon TV Total und so. Und dann weiß ich noch, als ich mich abmelden musste beim Arbeitsamt, ich hatte meinen TV Total-Auftritt. Bin dann zum Arbeitsamt, musste mich abmelden. Und dann hatte die mich im Fernsehen gesehen, meine Arbeitsvermittlerin, die das nicht gewährleisten wollte. Und die sagte, Hampelei finanzieren wir. Und die wollte von mir ein Autogramm haben. Habe ich gesagt, für sie habe ich kein Autogramm.
Ja, siehst du, man zieht sich im Leben immer zweimal.
Ja, aber dann, das war sie. Eigentlich hätte man ein Autogramm schreiben müssen, damit die ihr Leben lang mein Foto sieht und denkt, hätte ich mal.
Während dieser Zeit war so, oder welche Personen waren so für dich die wichtigsten Wegbegleiter?
Es gibt immer, natürlich immer Familie, meine Eltern, ne? Ganz klar, die waren immer die wichtigsten Leute, wichtigsten Menschen, sind sie auch nach wie vor. Aber es gibt auch immer Freunde, die einen begleitet haben, die vielleicht nicht immer die ganze Zeit da waren, kommen und auch gehen. Ich finde, es gibt Freundschaften, die begleiten dich manchmal auch nur für eine Zeit in deinem Leben. Ich finde, Freundschaften müssen nicht anfangen mit einem Jahr und aufhören mit 100 Jahren. Manchmal sind Freunde da, die begleiten dich 3 Jahre zu einer bestimmten Zeit, die gehen dann aber auch wieder, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr in dein Leben passen. Das heißt nicht, dass man die weniger lieb hat, aber man entwickelt sich ja weiter. Und deswegen gab es zu bestimmten Zeiten Freunde, die da waren, die jetzt aber nicht mehr da sind.
Ich habe eher auch gedacht, natürlich, das klar, aber ich habe eher gedacht, so viele deiner Kolleginnen und Kollegen, weil das ist ja so eine Bandbreite auf dem Markt sozusagen von Comedian und Comedians. Ist das etwas, oder gab es da Leute dabei, die dich unterstützt oder die dein Talent erkannt haben, die immer mit dir zusammen auch kommuniziert haben? Weil ich meine, bei mir ist es so, dass ich heute sehr viele Köche, Kollegen aus dem Fernsehbereich kenne und auch zum Teil natürlich unterstütze oder versuche, denen auch gute Ratschläge zu geben. War das bei dir ähnlich?
Manchmal gibt der einen Ratschlag und du willst es gar nicht. Es gibt ja immer.
Ja, vielen Dank.
Die sagen dann auch einfach so, es gab natürlich, also ganz klar, Thomas Schrude, wäre da, der damals nicht ans Telefon gegangen und hat gesagt, komm vorbei und mach die Talentschmiede, würden wir beide hier heute nicht sitzen, das ist so. Ja. Ich würde sie vielleicht am Restaurant bedienen, wenn ich ein eigenes hätte und sagen, kommen Sie mal her, hier gibt es lecker Essen. Ansonsten hat es
sind wir jetzt eigentlich wer sie oder wer du?
Nee, meine Mutter hat gesagt, den Herrn darf, den kannst du nicht einfach duzen, das macht man nicht. Das ist so eine Respektfrage. Ne?
Also ich finde. Ja, aber da muss ich ja mich fragen, was.
Na, aber Sie sind ja älter, also müssen Sie mir als du anbieten. Ich kann ja nicht einfach einen älteren Menschen, das macht man nicht, so bin ich erzogen.
Ja. Ehrlich, wahr?
Ja, aber ich finde das.
Darf ich Sie jetzt mein Du
anbieten? Das möchte ich nicht, das ist auch krass. Vielen Dank, sehr gerne. Aber ich finde, das ist so alte Schule. Ich finde, heutzutage ist manchmal schwierig, egal wo du hinkommst, dass du automatisch geduzt bist. Ich bin ja nicht der beste Kumpel von jedem.
Ich mache das auch nicht. Also ich habe da wirklich Respekt, weil ich meine, es ist wirklich wichtig, auch heute jemand gegen respektvoll aufzutreten.
Ja. Es gab Kollegen, also es gibt immer noch Atze Schröder zum Beispiel, den ich großartig finde. Ich habe mal Otto Walkes getroffen und habe im Bühnenprogramm habe ich mal Hornhaut, Umbra und Leberwurstgrau gesagt. Am ersten habe ich Otto Walkes gefragt, ob ich das sagen darf, weil das aus einem Buch ist. Es gibt ja immer so ein, zwei Gags, dann gibt es immer Kollegen, ach ja, den Gag hat sie geklaut oder das. Das ist halt immer so, ich glaube, wenn man im Küchenbereich sagt, du hast mein Rezept geklaut oder so. Das ist einfach so. Diese Branche hat ja, es ist ja ein Kommen und Gehen, es kommen neue nach. Ne? Die Älteren machen dann nicht mehr so oft Comedy, die machen dann was anderes oder so. Aber es gab schon einige Kollegen, wo ich gesagt habe, an die erinnere ich mich gerne. Emmy und Herr Wilnowski, die im Schmidt-Tivoli Weihnachtsshow mit mir 6 Wochen oder 5 Wochen gespielt haben. Die immer auch gesagt haben, mach das, probier das mal so aus, wenn du schreien willst, dann schreif doch, mach das aber auch. Also da erinnert man sich auch gerne dran zurück, ne?
Dann hast du aber irgendwie 2016...
Was habe ich denn? Jetzt geht's los.
Da hast du doch dann 2016 gesagt, es reicht jetzt mit Cindy Ahmazan. Und du wolltest wieder zurück zu Ilka Bessin. Warum?
Cindy war ja immer eine Bühnenfigur, die ich gespielt habe, aber zu der Zeit war der Papa halt auch krank, ne? Und dann war das auch so, hinter der Bühne wurde geweint und auf der Bühne
wurde gelacht
und war für mich auch die einzige, also es war in der Zeit, wo der Papa krank war, die einzige Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo, ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, wo mir keiner auf den Sack ging. Also ich war auf der Bühne und da war kein anderer. Und ich war nur auf der Bühne für mich ganz allein. Und ich hatte, auch wenn es eine schwere Zeit war, auch in der Zeit, wo ich dann auch die letzten Termine gespielt habe, weil ich gemerkt habe, dass das Publikum das merkt und dass die einem so nah sind und auch so Kleinigkeiten mitgebracht haben. Und hier geht es nicht um große Gesten und Geschenke, sondern hier geht es um Aufmerksamkeit, die sie einem geschenkt haben, weil sie wussten, dass im Hintergrund was ist. Und ich habe jetzt auch nicht hier großartig gesagt, ach ja, jetzt großartige Abschiedsshow oder so. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, das ist mein letzter Tourtermin als Cindy aus Marzahn. Und dann war das auch durch, weil ich konnte damals...
Ich meine, es gibt ja sehr viele Bands und sehr viele Gruppen, die ja sich 20 Mal verabschieden, um möglichst immer alles ausverkauft zu haben, weil die Leute sagen, es ist die letzte Tournee. Das war bei dir nicht der Fall.
Nee, ich finde immer lustiger, wenn dann so die CD, da ist nochmal, in dieser CD sind nochmal alle Lieder drauf, die vorher auf den anderen 18 auch schon drauf sind. Aber jetzt ist nochmal das Special-Album. Nee, bei mir war das so, ich wollte dann auch, ich habe als Ilka auch eine Meinung und möchte verschiedene Sachen auch sagen, die kannst du als Cindy aber nicht sagen, das ist halt so und das hat sich dann manchmal vermischt, ne? Meine politische Meinung, die ich hatte, das letzte Cindy aus Marzahn-Programm war sehr politisch auch gewesen, da ging es auch um Rente, da ging es um Kinderarmut, da ging es um viele politische Themen, da habe ich schon gemerkt, das funktioniert nicht mehr so und deswegen habe ich beschlossen, einfach mich von zwei Menschen zu verabschieden, von meinem Vater und von Cindy aus Marzahn. Und das habe ich auch gemacht.
Ich hatte dir heute im Vorfeld, ich hatte die große Freude, dir mein Buch zu überreichen, Ein Leben für den guten Geschmack, weil ich vor kurzem 65 geworden bin. Aber du hast schon 2019 eine Biografie rausgebracht. Abgeschminkt, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Warum so früh eine Autobiografie?
Also erstmal ist es keine Autobiografie, das ist halt ein Buch. Also ja. Ich finde so Autobiografie, da muss man 65 sein. Wenn ich denke an meine Biografie, also da hat man ja schon, da habe ich ja noch 2 Jahre Zeit. Also mit 65 hat man ja auch was zu
jetzt
erzählen.
Jetzt hör auf, jetzt sag mal.
Und deswegen fand ich, also es ist einfach meine Geschichte. Und das ist einfach meine Geschichte. Es ist natürlich biografisch angehaucht, klar, aber es ist ein Flugzeugbuch, weil es hat nur ein paar Seiten. Ich finde so, wenn man so, also ich finde so Biografien sind immer so Wälzer. Dann hast du 8000 Seiten, das Buch kannst du schon nicht halten, kannst nicht umblättern. Deswegen ist mein Buch kann man im Flugzeug lesen. Wenn man eine Stunde fliegt, dann hat man das Buch durchgelesen. Und ja.
Ist da auch was drinnen, was kulinarisch dein Leben geprägt hat? Zum Beispiel Essen aus der Kindheit oder was du immer gerne gegessen hast in deiner Biografie?
Ist eigentlich gar nicht. Also es ist, klar haben wir zu Hause immer gerne gegessen. Bei uns gab es immer samstags gab es Eintopf, sonntags gab es, glaube ich, Fleisch. So war das bei uns. Und in der Woche hast du halt in der Schule gegessen. Kulinarisch geprägt. kam erst danach, glaube ich. Und das ist heutzutage so, wenn ich mit Freunden, mein bester Freund hat ein Steakhouse, der ist Portugiese, wenn wir dann zusammen essen oder so, dann ist es für mich kulinarisch. Was meine Mutter macht, ist für mich zu Hause. Ja. Wenn ich krank bin, dann will ich am liebsten meine Mutter und dann soll die mir Milchreis machen.
Milchreis.
Was viele nicht verstehen oder so. Einfach, die hat früher Milchnudeln gemacht und als Kind war das so das Größte. Ich habe Drösche bekommen von meinen Eltern, ich habe auch mal auf den Hintern gekriegt. Aber dann gab es diese Momente einfach, wenn meine Mutter Milchnudeln gemacht hat. Oder die hat Bonbons selber gemacht. Die hat einfach Zucker in eine Pfanne und dann Haferflocken rein und hat das so hart werden lassen. Und dann mindet als Bonbon. Das sind so Kindheitserinnerungen.
Dann hoffe ich sehr, dass ich
sind jetzt... Sind wir jetzt schon fertig?
Nein.
36 aber Minuten.
Wir haben jetzt natürlich eine Situation in jedem Podcast, wo ich persönlich mir zunächst mal Gedanken mache zu Hause über das, womit ich meinem Gast eine Freude machen kann.
Oh Gott, ich habe Angst. Es gibt so Dinge, die ich nicht mag und wenn das da dran ist, ich hasse Trüffel, ey Leute, ganz ehrlich, ich verstehe.
Trüffel?
Was finden Leute an Trüffeln? Es riecht nach Wald und Fuß auf dem Teller. Das ganze Restaurant.
Jetzt hör auf, es gibt nichts mit Trüffeln, es gibt eine Süßspeise. So, also ich komme jetzt
bitte
gleich wieder.
Bitte keine Sabayone, dann kriege ich es Wein. Nee, das schaffe ich auch nicht nervlich.
Also sag mal, du warst aber schon eine schwierige Köche, ne? Weil essen du die Hälfte
aber
nicht.
Aber Sabayone ist doch einfach nur, was ist das? Das hat keine Konsistenz.
Weißwein ja, aufgeschlagen mit Eigelb und Zucker.
Ja, aber ich finde, zum Essen gehört immer dazu, dass man die Sachen auch mal halbwegs kauen kann. Aber eine Sabayone ist doch einfach, die esse ich ab 65.
Jetzt ist Schluss, ich komme wieder.
Okay, ich freue mich.
Wir essen jetzt hier eine schöne Roulade aus einer Bitterschokolade. Und diese Biskuitroulade aus Schokolade ist gefüllt mit einer Mascarpone-Creme, getränkt mit etwas Kaffee und für meinen Geschmack auch mit Mandellikör. Also ich habe mich zumindest wegen reingemacht.
Soll ich jetzt ehrlich, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich immer, wird's eine berufliche oder eine private Antwort?
Dann frage ich jetzt, wie schmeckt sie denn? Ich will eine berufliche Antwort.
Ich bin ganz schlimm, was das... Ich finde, es ist relativ trocken.
Was?
Jetzt knallt er mir gleich eine. Ich bin halt Gastro, ne? Das ist ganz schön. Ich schmecke kein Mandel. Ich schmecke gar kein Mandellikör, ne? Wenn da Amaretto drin ist. M-m.
Zu wenig.
Weil dieses Schoko ist so...
Er ist eine richtige, bittere, 70%ige Schokolade.
Aber dadurch, dass sie halt 70% hat, ist sie so stark vom Geschmack her, dass ich finde, ich hätte keinen Mandellikör genommen. Ich hätte einen anderen Likör genommen.
Was zum Beispiel? Orangenlikör?
Orange hätte ich genommen. Jetzt haue ich richtig auf die Lache.
Also, sind die Ausmaßsachen oder Ilka, wir sind jetzt nicht eingeladen.
Ich hätte ein bisschen Vanille mit dran gemacht, ein bisschen Tonkabohne und ich hätte einfach einen schönen, ich hätte was Kirschiges dran gemacht.
Kirschwasser.
Weil ich finde, mir fehlt so die Frische. Mir fehlt echt die Frische. Und ich finde, wenn man so ein Dessert, du musst immer irgendwie was Frisches dazu machen. Man hat zwar jetzt eine Beere dazu, aber ich hätte denn eher so einen Himbeerspiegel.
Also Leute, da stelle ich mich da jetzt einen Tag hin.
Oh Gott, ich werde nie wieder eingeladen.
Okay, also jetzt bitte Thema wechseln.
Kann ich noch was sagen?
Ja, bitte.
Also wenn man mich wirklich kriegen möchte, mich kriegt man nicht mit Dessert, ne?
Nee.
Ich finde es ganz toll, dass sie das für mich gemacht haben, muss man jetzt mal. Das ist wirklich hier, ich jammer gerade auf hohem Niveau. Ich finde es, aber wenn man mich so, dann ist eher so.
Was möchtest du denn?
So was Salziges. Ich habe das früher an der Gastro, ich habe im Hirschen im Glottertal gearbeitet.
Ja.
Und da musste man immer mit so einer Etagere und da waren immer so kleine, haben die so Pralines, kleine Törtchen und so. Und ich dachte so, oh Gott, mich kriegst du eher mit der Käseplatte.
Ja.
Ich finde eher einen guten
oder
Käse.
Oder wie ist mit dem Schnitzel?
Ja, gute Schnitzel. Also ich mag Wiener Schnitzel, wir haben ja mal zusammen gedreht und ich erinnere mich immer noch an diesen blauen Kartoffelsalat.
Ja, genau.
Da gab es blauen Kartoffelsalat. Ich habe immer gesagt, das war für mich der beste Kartoffelsalat, den ich je gegessen habe. Einfach aus, ja.
Also, liebe Ilka, jetzt fass doch mal zusammen, was ist das Gute und was ist das weniger Gute an dem
Vorab.
Vorab.
Vorab möchte ich erstmal sagen, dass die bildliche Qualität des Tellers großartig ist.
Ja, aber das nützt mir nichts. Das ist ja quasi, wenn einer sagt.
Ich finde doch, wenn
das
Essen. Hat,
das ist so, weißt du, das ist die gleiche Aussage, wenn ich heute mal eingeladen bin und ich überlege mir, wie, wenn der Gastgeber sagt, mir hat es geschmeckt und ich sage, dein Porzellan hat mir gut gefallen. Das ist genau das Gleiche.
Aber findest du nicht auch, dass so ein Teller, wenn so ein Teller gut aussieht, dass der denn immer, also wenn Essen schön aussieht auf dem Teller, obwohl ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, diese Praline am Stiel, die ich hier habe, finde ich sehr lecker, da habe ich gerade abgebissen.
Okay.
Das andere ist ausbaufähig.
Okay, Themawechsel. Nein, Spaß beiseite. Alles klar, ich finde es so schön, weißt du, das ist eben das, was Genuss bedeutet. Genuss ist nicht in Normen zu pressen, es gibt keine Bewertungskriterien, sondern es ist einfach auch sehr viel persönliche Geschmackssache und deswegen finde ich es so schön, dass ich auch jemand hier sitzen habe, der mir gegenüber einfach authentisch und ehrlich ist. Ich liebe das so sehr, deswegen bin ich so ein großer Verehrer von
Aber
Ilka.
Genuss hat ja auch immer was mit Ausprobieren zu tun. Ich finde, wir probieren zu wenig manchmal aus und ich habe das jetzt probiert, habe gesagt, das Törtchen ist nicht meins, die Praline finde ich lecker und beim nächsten Mal, wenn ich herkomme, wenn wir das zweite Mal eine Aufnahme
dann
machen,
mach ich eine Roulade.
Dann gibt es ein Wiener Schnitzel mit blauem Kartoffelsalat. Da freue ich mich doch jetzt schon drauf.
Okay.
Auf das nächste Mal, wenn wir, also ich finde, zum Genießen gehört auch dazu, dass man ausprobiert. Geht in unterschiedliche Restaurants, probiert unterschiedliche Küchen, weil dann kann man auch immer sagen, boah, das ist lecker, das ist nicht so lecker, das schmeckt mir. Das ist das Beste, was
du wohnst in Berlin. Ist das sozusagen jetzt dein Alltagsthema, dass du viel essen gehst, unter anderem?
Stimmt.
Okay. Das war jetzt wirklich ohne Ironie. Das war jetzt wirklich.
Vor allen Dingen mit dem dreckigen Lachen. So mit der gar nicht mal so essen gehen. Also wie gesagt, bester Freund hat ein Steakhouse. Wenn wir uns treffen oder wenn wir sagen, lass mal essen, probieren wir verschiedene Läden auch mal aus, gehen auch mal frühstücken zusammen. Wir haben jetzt beschlossen mal, es gibt so ein portugiesisches Restaurant, da wollen wir gerne mal essen gehen, weil wir schon unterschiedliche Sachen auch ausprobieren. Das finde ich halt auch wichtig. Ich gehe gerne essen, ich mag guten Service, ich mag gutes Essen. Das hat nichts mit, dass es 18 Gänge haben muss. Sondern es hat damit was zu tun, der Service muss stimmen, das Essen muss gut sein, eine tolle Qualität haben und ja, dann kann es auch mal ein Imbiss sein.
Nun haben wir sehr viel Spaß gehabt, jetzt kommen wir zu einem Thema, das nicht von Spaß geprägt sein kann, nämlich du engagierst dich ja so sehr für soziale Ungerechtigkeit, was ich ganz, ganz toll finde. Was genau versteckt dahinter jetzt?
Ich habe bin für einen Verein, also sagt man Verein, Straßenkinder e.V. tätig. Das mache ich schon seit ein paar Jahren. Und mache halt immer so Sachen, ohne dass ich großartig viel, denn oh, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Ich mag das immer nicht, wenn Leute denn so einmal irgendwie irgendwas in die Kamera und dann gehen sie dann nie wieder hin. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich mache seit Jahren für die Tafel in Luckenwalde Sachen einfach. Ich habe da mal bei Günther Jauch mal viel Geld gewonnen und habe dann die Hälfte davon, 250.000 Euro, in die Tafel investiert in Luckenwalde. Und seitdem kümmere ich mich darum, wenn die was brauchen oder so. Das mache ich halt, weil ich das halt wichtig finde. Klar. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, soll man auch was zurückgeben können. Und es hat nichts mit großen Geldsummen zu tun, sondern wenn man zu Hause zu viel Klamotten hat, nicht wegschmeißen, sondern einfach in eine Tüte packen. Auch bei Straßenkinder e.V., da kann man anrufen und kann sagen, wir haben hier Klamotten, wir haben hier Schuhe, gerade wenn es draußen wieder kälter wird oder so. Brauchen die natürlich Klamotten, Schuhe, Pflege, alles, was so möglich ist. Da werden Jugendliche betreut bis zu dem 27. Lebensjahr, die auf der Straße leben. Haben wir in Berlin auch das Problem, was sehr oftmals, wurde ja nicht drüber geredet, aber es gibt Straßenkinder in Berlin und da kümmert sich eine tolle Truppe drum und die unterstütze ich einfach.
Finanzkrise, Pandemie, Krieg, wie siehst du jetzt ganz persönlich so die nächsten Jahre, die auf uns zukommen in dem Gebiet?
Ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen, um es mal so zu sagen, dass wir immer näher zusammenrücken, da es wir immer in einer schwierigen Zeit es trotzdem schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen. Also man merkt es auch, dass man, wenn zu Spenden aufgerufen wird, dass die Menschen das trotzdem machen, dass die da unterstützen machen. Und wo die Reise hingeht, kann, glaube ich, keiner sagen. Aber ich finde es immer wichtig zu gucken, rechts und links, wenn man da helfen kann, auch beim Nachbarn mal sagen, irgendwie brauchst du was, kann ich dir helfen, oder man selber auch Hilfe braucht, einfach sagen, ich bräuchte jemanden, dass wir das dann gut hinkriegen. Weil anders ist es nicht möglich. Wir müssen einfach zusammenhalten und müssen da durch.
Genau, gemeinsam wahrscheinlich kann man sagen, dass man das wahrscheinlich am einfachsten lösen kann, das Problem.
Und wenn man die Möglichkeit hat, abzugeben, dann kann man das auch tun.
Du selbst bist jetzt wieder on Tour seit geraumer Zeit. Blöde Fragen, blöde Antworten heißt das Programm. Was verbirgt sich dahinter?
Blöde Fragen. Man kriegt im Leben wirklich manchmal blöde Fragen. Es ist, glaube ich, mehr auch so, dass wir aufhören sollten, uns für Dinge zu rechtfertigen. Wir rechtfertigen uns manchmal für Dinge, was nicht sein muss. Blöde Fragen, blöde Antworten ist eigentlich so ein Oberbegriff. Es geht natürlich auch um blöde Fragen, wenn man mit seinem Partner im Bett liegt und der sagt, schläfst du schon? Gibt es ja nicht so viele Antwortmöglichkeiten. Deswegen ist es so ein Oberbegriff, ne? Ja. Wenn man beim Arzt am Tresen steht und die Dame fragt, haben Sie einen Termin? Nee, mir war langweilig, deswegen bin ich heute hier. Es ist so ein Oberbegriff auch für die momentane Situation, die wir haben, dass man sich oftmals rechtfertigt, wenn man zu jemandem sagt, du hast aber eine schöne Hose an, kommt sofort hinterher. Gerade bei uns Frauen ist es immer so, die hat nur 20 Euro gekostet, die habe ich da gekauft, die habe ich da. Man ist immer, der Nachbar hat sich ein Auto gekauft, ah, der macht da bestimmte Drogen. Wir sind in diesem Modus und ich finde, es darf auch mal sein, dass man mal einen schlechten Tag hat und das kann man dann auch mal sagen. Man muss nicht immer gut gelaunt durchs Leben laufen. Man kann auch mal sagen, mir geht's halt echt beschissen, aber wenn es am nächsten Tag dann wieder besser ist, ist die Welt auch, dann ist es auch gut so.
Hast du das Gefühl, dass wir grundsätzlich oft einen Vorhang vor uns hertragen und nicht menschennah reagieren? Ist das etwas, was du auch bemängelst? Also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, heute Morgen zu dir, als wir uns gesehen haben, Mensch, heute geht es mir aber ganz schlecht. Das versucht man doch zu vermeiden, oder?
Ja, aber warum? Warum? Du kannst mir doch sagen, wenn es dir schlecht geht. Ich kann doch immer noch entscheiden, ob ich dir zuhören möchte. Mhm. Ich finde, dieses Verstellen finde ich viel schlimmer. Mir ist lieber, dass einer sagt, boah, mir geht's nicht so gut. Dann kann ich ja sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, dem zuzuhören. Oder ich sage, komm, lass mal hinsetzen, lass mal ein Teechen trinken, was ist denn los? Und dann gucken, ob man eine Lösung findet. Natürlich kann man das nicht immer. Man kann sich nicht immer hinsetzen und zuhören. Aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat und auch selber so stark ist vom Kopf her und vom Inneren her, dass man sagt, ich kann dir jetzt zuhören, dann kann man das auch machen.
Das ist ja schon etwas sehr Zwischenmenschliches, wo ich das Gefühl habe, dass in dieser Zeit, in der wir uns befinden, das manchmal doch in der Gesellschaft sehr zu kurz kommt, oder?
Aber Zwischenmenschlichkeit ist ja das Einzige, was uns bleibt. Es ist ja dieses Miteinander, ist ja das Einzige, was wir haben und was uns stärkt. Meine Mutter sagt immer, guck, dass der Innere deines Haushalts ordentlich ist. Dann kannst du nach außen hin stark sein. Und so müssen wir anfangen, wieder zusammen eine Stärke zu entwickeln. Dass der eine dem anderen zuhört, dass der eine dem anderen hilft. Und da geht's nicht darum, dass man jedes Mal hier großartig die Kohle um sich schmeißt, sondern es geht manchmal um die Kleinigkeiten, dass wir... Ich stehe auch im Laden und denke, ach Mensch, schön, Sie mal, gehen Sie hier einkaufen? Dann denke ich auch so, blöde Fragen, blöde Antworten. Nee. Und dann quatsche ich halt mit der. Dann nehme ich mir halt mal den Moment Zeit. Auch wenn wir den nicht immer haben oder sagen, ja, aber ich bin so gestresst oder so. Ja. Es ist wichtig für den Moment, dass sie eine Antwort kriegt und eine nette, und dann mache ich das auch. Dann sage ich, quatsche ich mit der auch.
Aber das ist ja ein Punkt, der bei mir zum Beispiel manchmal Vorteile mit sich bringt, erkannt zu werden, aber manchmal auch Nachteile hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gehst du denn mit deiner Popularität um?
Aber was sind denn die Nachteile von?
Ja, also ich sage jetzt mal, ich war mal hier in Berlin mit der Tochter beim Pokalendspiel und dann wollte die so diverse Kleidung oder Kleider kaufen in den diversen Shops, die man alle kennt. Und dann saß ich vor der Tür und plötzlich standen 10 Leute um mich herum und wollten mich beraten, wie die Tochter aussieht oder wie das aussieht bei ihr. Und da habe ich mir gedacht, können die mich nicht jetzt mal in Ruhe lassen und kann ich nicht mit meinen Gefühlen entscheiden, ob die Tochter jetzt das richtige Kleid anhat oder nicht.
Aber sagst du das dann auch oder bist du dann jemand, der eher sagt...
Ja, ich versuche da manchmal sehr diplomatisch zu sein. Ich habe Angst.
Warum? Das ist ja das, was ich meine. Sag doch einfach, dass dich, sorry, in dem Moment, ich habe gerade privat hier mit meiner Tochter. Und dann merken die das auch. Ich finde, wenn man höflich sagt, geh mir jetzt nicht auf den Keks, dann merkt man das auch. Und dann kann man, ich finde, dieses dann nichts zu sagen, finde ich einfach unehrlich, weil es nervt dich in dem Moment und denen ist da auch nicht. Ich würde einfach sagen.
Aber wie machst du es im Restaurant? Jetzt gehst du zum Essen, du hast Köchin gelernt, du weißt ja, was da so einigermaßen alles drin sein muss.
Und ich nehme es mit Humor. Es gibt natürlich Momente, ich hatte spastische Bronchitis, saß beim Arzt, die wollte auch ein Foto, habe ich gesagt, gerade nicht, weil mir wirklich der Rotz aus den Augen lief. Da mache ich das dann schon. Aber wenn ich im Restaurant bin, ich sitze im Restaurant, ich bin auf der Bühne, ich stehe in der Öffentlichkeit und wenn dann jemand kommt, ich weiß, sie wollten nicht gestört werden und sie wollen bestimmt in Ruhe was essen und so, aber können wir ein Foto machen? Ich sage, deswegen bin ich hier. Ich sage, hätten Sie mich jetzt nicht gefragt, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wäre zu Ihnen gekommen und hätte Sie gefragt. Dann lachen die sich kaputt drüber. Das musst du auch, kannst du aber auch, ich finde, wenn du King Newton da hast, dann geh vielleicht auch einfach nicht essen. Meins wird dann auch nicht besser. Weil das ist so für mich, die Leute freuen sich und es gab auch schon Situationen, wo ich nicht so geil reagiert habe, weil ich gedacht habe, okay, die dann aber auch gesagt hat, ich kaufe auch ihre DVD. Wo ich so denke, ja, es hat nichts damit zu tun. Also als mein Vater am Heim war zum Beispiel oder so, es war dann schon so ein bisschen schwierig, ne? Weil man dann in der Situation will halt einfach keine Fotos machen.
Nee, ist klar. Das. Aber wenn du im Restaurant sitzt und es schmeckt dir nicht, was machst du?
Ich sage es, dass es mir nicht schmeckt.
Und was ist dann die Reaktion?
Ja, ich gebe es weiter an die Küche. Also ich weiß, dass es nicht, vielleicht passiert es auch nicht oder so, aber ich finde, ich hatte die Diskussion mal mit einem Kollegen, der gesagt hat, er findet es nicht gut, wenn man das dann sagt, dass es nicht schmeckt, weil die geben sich ja Mühe. Ich sage, ja, aber
das reicht, Mühe geben.
Nee,
reicht.
Aber wenn dir bei der OP das verkehrte Bein abgenommen wird, dann kannst du auch nicht sagen, der hat sich ja Mühe gegeben. Aber verstehst du das nicht? Ich finde das so ein bisschen schwierig. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, wenn du mich ehrlich fragst, wie findest du das, dann sage ich dir meine ehrliche Meinung. Wenn du es nicht hören möchtest, dann darfst du mich auch nicht fragen.
Ja, toll. Und ich fand das auch, das, was du jetzt hier zum Essen gegeben hast, sehr bewegend, sehr berührend, sehr ehrlich. Und am Ende dieses Podcasts kommen noch zwei Fragen.
Sind wir schon am Ende?
Ja, nein. Wir sind am Ende. Also wir könnten noch viele,
ich habe noch nicht mal mein leckeres Dessert aufgegessen.
Ja, das kommt alles noch in Ruhe. Aber lass uns die beiden Abschlussfragen jetzt wie immer durchgehen. Die erste Frage ist, drei Dinge auf eine einsame Insel darfst du mitnehmen. Was wäre das?
Was soll ich auf einer einsamen Insel?
Ja, also, da es ist tut ja mir nichts. Leid. Dann sag von mir aus auf einem einsamen Berg.
Nein, ich würde prinzipiell immer Familie und Freunde mitnehmen.
Ja.
Da ist das Wichtigste im Leben.
Okay.
Die sind da, wenn du nichts hast und die sind da, wenn du was hast. Und die machen immer den Rücken für dich gerade. Wenn ich krank bin, weiß ich kann da und da andere, dann kriege ich halt mein Süppchen und dann geht es mir gut. Und das ist das Wichtige. Du brauchst ein Fundament zu Hause, ansonsten kannst du alles andere vergessen.
Weil ich glaube, nicht jeder von sich kann ja behaupten, wirklich, er hat ganz tolle Freunde. Oder das ist, glaube ich, das Größte, was man, wenn man das ernsthaft behaupten kann, ist es der größte Besitz, den man hat, oder?
Mhm. Und die ehrlich zu einem sind, denen es auch egal ist, was du machst. Ne? Also das interessiert die dann nicht. Aber wenn man, wichtig ist die Zeit, die man zusammen hat, weil ich sage das auch immer jedem, sagt euren Lieben, dass ihr sie lieb habt, weil wenn die irgendwann nicht mehr da sind, stehen wir da und dann heißt es, hätte ich dem mal gesagt.
Genau. So, und natürlich, jetzt du könntest das selber machen, aber ich in dem Fall würde es gerne machen. Was müsste ich dir bei deiner Henkersmahlzeit zubereiten? Oder was dürfte ich zubereiten?
Bei meiner Henkersmahlzeit? Was heißt denn Henkersmahlzeit? Wenn ich irgendwie, wenn ich was getan hätte und wurde durch Todesspritze? Oder was ist denn das jetzt?
Also, was wäre das Liebste, was du am Ende deines wunderschönen Lebens von mir bekocht bekommen möchtest? Sagen wir es mal so nett.
Ach, von dir nicht, aber von der Mama gibt es die Koroladen, ganz klar.
Koroladen, ja. Was ist das Besondere an diesen Koroladen? Das möchte ich jetzt wissen.
800 Kilo Binnfaden drum ist. Die wickelt ja so Binnfaden drum.
Ja.
Und dann wickelt man die aus und man darf das nicht mit weißem T-Shirt essen. Weil da klatscht dieser Fleischklops mit. Und ich mag auch gar nicht so das Hackzeug, sondern ich mag diesen Kohl, der so angebraten ist. Ich mag das einfach. Und dann wickelt die das ab und als Kind, ich sah immer aus wie ein Schmal, weil diese Koroladen immer durch das Binnfaden abwickeln. Und das ist für mich halt, ne, Berlin ist so zu Hause und Luckenwalde ist meine Heimat. Und das ist so Heimat einfach.
Liebe Ilka, liebe Cindy aus Marzahn, ich mag dich auch sehr. Und
Dankeschön.
Ich bin sicher, alle Zuhörerinnen und Zuhörer mögen dich auch sehr. Ich fühle mich sehr geehrt und möchte wirklich ein großes Dankeschön aussprechen, das vom Herzen kommt. dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sitzen durften. Und ich verspreche dir eins, wann immer du das Bedürfnis hast, mit einem Koch über etwas reden zu wollen, ich bin für dich da.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das war ganz toll. Obwohl von den drei Fragen eine Frage vergessen wurde, aber okay.
Welche Frage war das denn?
Du hast eben gesagt, die letzten drei Fragen, du hast nur
zwei
gestellt.
Die letzten zwei.
Es ist doch okay. Ich esse mein Dessert hier noch auf und dann...
Dann hör mal auf.
Das ist aber wirklich lecker, die Praline.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.